Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Kampfjets zum Aktionspreis. Frankreich versucht seine Rafale in der Schweiz nochmal neu zu lancieren. Hat das Sonderangebot womöglich Chancen? Außerdem Atomstreit. Iran lässt internationale Inspektoren ins Land, doch was können die wirklich inspizieren? Euro-Krise. Die Banken müssen mitzahlen und das ist auch richtig so, sagt uns der Schäuble-Berater Fust.
Denn die haben in diesen Ländern investiert und die sollen die Verluste jedenfalls, soweit sie es können, auch tragen.
Und schließlich, das Weltwirtschaftsforum von Davos ist zu Ende. Was hat's gebracht? Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Der Bundesrat bevorzugt den Gripen von Saab, auch weil das Angebot aus Schweden für neue Kampfjets deutlich billiger war als das der Konkurrenz. Doch der französische Rüstungskonzern Dassault will die bundesrätliche Abfuhr nicht einfach so hinnehmen. Er bringt sich mit einem Brief an die Sicherheitspolitische Kommission nun in der Schweiz nochmal ins Gespräch. Elmar Plotzer.
Den Schweizer Politikern sollen doch noch die französischen Rafale-Kampfflugzeuge schmackhaft gemacht werden. Und zwar mit einem neuen, günstigeren Angebot. Die Präsidenten der sicherheitspolitischen Kommissionen haben deshalb Post vom französischen Rüstungskonzern Dassault erhalten, bestätigt Hans Hess, der Präsident der Ständeratskommission.
Ich habe den Inhalt nicht genau studiert. Ich habe einfach sofort entschieden, dass das Sache der Kommission und nicht des Präsidenten ist. Und wir werden den Inhalt dieses Briefes am 13. Februar behandeln und entsprechende Entscheide oder Beschlüsse fassen.
Laut Sonntagszeitung und Matin Dimanche bietet Dassault neu 18 Rafale-Flugzeuge für 2,7 Milliarden Franken an. Das Verteidigungsdepartement hat zu diesen Berichten heute keine Stellung genommen. Doch das Angebot ist brisant. Denn der Bundesrat hatte sich Ende November dafür ausgesprochen, 22 schwedische Gripen-Flugzeuge für 3,1 Milliarden zu kaufen. Die schwedischen Flugzeuge hätten das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, argumentierte der Bundesrat. Aber verschiedene bürgerliche Politiker und Militärexperten haben schon damals skeptisch reagiert. SVP-Nationalrat und Pilot Thomas Hurter ist deshalb nicht überrascht über den Brief aus Frankreich.
In diesem Brief wird eigentlich angezweifelt, dass man den Kosten, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu wenig angeschaut hat. Und ich glaube, über diese Sache muss man natürlich auch diskutieren. Und in den vergangenen Wochen und Monaten sind ja auch Fragen diesbezüglich aufgetreten.
Fragen, ob die einmotorigen Gripen-Kampfjets wirklich genügend leistungsfähig und für längere Einsätze geeignet sind. Deshalb hat bereits Anfang Woche eine Subkommission unter dem Vorsitz von Thomas Hurter den Auftrag erhalten, zu untersuchen, ob bei der Flugzeugevaluation wirklich alles korrekt abgelaufen ist. Eigentlich liegt die Entscheidung für einen Flugzeugtyp in der Kompetenz des Bundesrates. Allerdings kann das Parlament den notwendigen Rüstungskredit ablehnen oder kürzen. Die französische Rüstungsindustrie jedenfalls scheint auf eine neue Entscheidung zu hoffen.
Inlandredaktor Elmar Plotzer berichtete. Nun die Nachrichten mit Thomas Mattis.
Heute Nachmittag ging in Davos das 42. Weltwirtschaftsforum zu Ende. Rund 2600 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur nahmen dieses Jahr teil. Ein neuer Rekord. Im Fokus des Treffens stand zum einen die Euro-Krise, zum anderen ging es um die Suche nach neuen Modellen für eine neue Wirtschaftsordnung. Bei der Schuldenkrise kamen sich die verschiedenen Akteure nicht näher. Die Schweizer Armee ist mit ihrem Einsatz am diesjährigen WEF zufrieden. Die Luftwaffe, die den Luftraum überwachen musste, habe 9 Regelverletzungen über Schweizer Gebiet festgestellt, eine weitere im Luftraum von Österreich. Insgesamt standen rund 3000 Armeeangehörige für das WEF im Einsatz. Im Kanton Graubünden hat die FDP wie erwartet ihren einzigen Sitz in der Kantonsregierung halten können. Gewählt wurde der 41-jährige Jurist und Kantonsrat Christian Rathgeb. Rathgeb ersetzt in der Regierung seinen Parteikollegen Martin Schmid, der in den Ständerat gewählt wurde. Bei einer Stimmbeteiligung von tiefen 14% erzielte Rathgeb rund 12.000 Stimmen. Über ein Viertel der Wahlzettel wurde leer in die Urnen gelegt. Das iranische Parlament wird vorerst keinen Beschluss über einen Erdölboykott gegenüber der Europäischen Union fassen. Der Vorsitzende der Energiekommission sagte, es seien weitere Gespräche mit der Regierung notwendig. Ein Gesetzesentwurf iranischer Abgeordneter sieht ein Ölausfuhrverbot vor, und zwar für Länder, die ihrerseits iranisches Rohöl nicht mehr einführen wollen. Das syrische Militär hat laut Oppositionsgruppen eine weitere Operation eingeleitet, um die Kontrolle über einige Außenbezirke der Hauptstadt Damaskus zurückzugewinnen. Es habe mindestens 12 Tote gegeben und viele Einwohner seien geflohen. Die schwersten Gefechte hätten sich im Osten von Damaskus ereignet. Dort habe das Militär Panzer und weitere Kampffahrzeuge eingesetzt. Die Beobachter der Arabischen Liga haben ihre Tätigkeit in Syrien vorerst eingestellt. Ein Entscheid, der von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen wurde. Nach Einschätzung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu bestehen nur geringe Chancen, dass sein Land mit den Palästinensern ein Friedensabkommen abschließen kann. Netanyahu sagte vor einer Regierungssitzung in Jerusalem, so hätten sich die Palästinenser geweigert, die Sicherheitsinteressen Israels überhaupt nur zu diskutieren. Beide Seiten haben zu einem möglichen Sicherheitsabkommen in Jordanien Sondierungsgespräche geführt. Die Palästinenser haben die israelischen Vorstellungen zurückgewiesen mit der Begründung, damit würden unter anderem die jüdischen Siedlungen auf Palästinensergebiet bestehen bleiben. Der frühere italienische Staatspräsident Oscar Luigi Scalfaro ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Scalfaro war von 1992 bis 1999 Italiens Staatspräsident. Einer seiner Hauptanliegen war der Kampf gegen die Mafia. Der amtierende Staatspräsident Giorgio Napolitano würdigte Scalfaro als Vorbild. Er sei konsequent und integer gewesen. Novak Djokovic hat das Tennis Australian Open in Melbourne gewonnen. Mehr zum Sport, Juliette Schild.
In einem hochklassigen Final besiegte der Serbe den Spanier Rafael Nadal in 5 Sätzen mit 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 und 7:5. Das Spiel dauerte knapp 6 Stunden. Djokovic konnte seinen Titel in Melbourne damit verteidigen. Für ihn war dies heute der 5. Grand-Slam-Sieg der Karriere. Zum Ski Alpin. Maria Höfl-Riesch hat die Superkombination in St. Moritz gewonnen. Die Deutsche siegte 300stel Sekunden vor Lindsay Vonn aus den USA. Dritte wurde die Österreicherin Nicole Hosp. Beste Schweizerin war Denise Feierabend auf Platz 12. Der Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen wurde wegen Nebel abgesagt. Beim CSI der Springreiter in Zürich hat es in der Hauptprüfung heute einen deutschen Sieg gegeben. Marco Kutscher gewann das Weltcup-Springen vor dem Franzosen Patrice Delevaux. Dritte wurde Edwina Tops-Alexander aus Australien. Beat Mendli wurde als bester Schweizer Siebter. Und noch Eishockey, die Resultate der zwei heutigen Nationalliga A-Spiele. Die Kloten Flyers verloren gegen die ZSC Lions mit 2:3 und Lugano gewann gegen Ambri mit 3:0.
Juliette Schild fasste zusammen. Das Wetter? Morgen in den Alpen teils sonnig, sonst bewölkt und im Laufe des Nachmittags aus Westen zeitweise Schneefall. Im Norden bis 2 und im Süden um 4 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Das Weltwirtschaftsforum, zum Abschluss ein Lob. Atomstreit, die Iraner wollen zwar reden, aber wollen sie auch verhandeln? Dann könnte Südeuropa eine deutsche Schuldenbremse überhaupt verkraften? Einschätzungen am Vorabend des nächsten Brüsseler Krisengipfels. Und schließlich Schule real. Die Quereinsteigerin Simona Fischer sammelt Erfahrungen.
Wie reagiere ich jetzt, wenn mich ein Kind provoziert? Lache ich oder greife ich sofort durch oder stufenweise? Da muss man einfach unglaublich schnell reagieren. Und das kann man in der Theorie ganz sicher nicht lernen, nein.
Echo der Zeit. Tickt eine Zeitbombe, bricht der Euro demnächst auseinander? Wie schlimm steht's wirklich um die Weltwirtschaft? Viel Alarmierendes war zu hören an diesem Forum mitten in den Bergen und mitten in der Krise.
We have a time bomb
for the world.
The bomb is in Europe.
No one is immune in the current situation.
There is, in my view, at least a 50% probability that the Eurozone might actually break up.
Von Deutschland denkt man,
dass es besonders stark ist. Aber was wir nicht möchten, das ist eine Situation, in der wir etwas versprechen, was wir zum Schluss gar nicht repräsentieren können.
We talk about doom and gloom here in Davos.
Die Weltuntergangsstimmung und die Krisendiagnostik, das war Davos dieses Jahr. Aber Davos war mehr. Wirtschaftschefin Barbara Wittmer über den Sinn dieses Treffens der Eitlen und Mächtigen in ihrem Abschlusskommentar.
Der Euro ist nicht gerettet. Das neue Wirtschaftsmodell, das im großen Stil Jobs schafft, ist nicht gefunden. Und das globale Klima heizt sich weiter auf. Trotzdem funktioniert das Unternehmen World Economic Forum. 2600 Mächtige aus Politik und Wirtschaft waren dieses Jahr da. So viele wie noch nie. Einmal mehr war Davos eine Woche lang ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Einmal mehr bot es Gelegenheit, Deals einzufädeln oder abzuschließen und im Halbstundentakt Wirtschaftsführer oder Minister zu treffen. Doch das World Economic Forum ist weit mehr als ein illustrer Debattierclub. Es funktioniert tatsächlich als Plattform für Ideen und lässt Topmanager und ranghohe Politikerinnen und Politiker für einmal über das Tagesgeschäft hinausblicken. Zahlreiche Veranstaltungen lancierten neue Ideen und bescherten auch unbequeme Einsichten. Beispielsweise die Einsicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusehends weiter aufgeht. Das ist moralisch verwerflich und schadet der Wirtschaft. Denn wer nichts hat, konsumiert nichts und so stagniert die lahme Wirtschaft weiter. Ein anderes viel diskutiertes Problem, die Heerscharen gut ausgebildeter junger Leute, die keinen Job finden. Da tickt eine soziale Zeitbombe. Wirtschaft und Politik tun gut daran, sie rasch möglichst zu entschärfen. Mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie sie beispielsweise die nordeuropäischen Länder vormachen. Eine weitere Erkenntnis, es sind vor allem junge, kleine Unternehmen, die Jobs schaffen, nicht die arrivierten multinationalen Konzerne. Deshalb erhielt die Elite aus Wirtschaft und Politik in Davos Anschauungsunterricht, wie Unternehmertum praktisch zu fördern wäre. Eingeladen waren verschiedene Initiativen und Organisationen, die jungen Leuten wirtschaftliches Grundwissen und erste praktische Erfahrungen vermitteln. Sowieso war die junge Generation dieses Jahr prominent vertreten. Sie präsentierten den Größen aus Wirtschaft und Politik ihre Weltsicht. Über soziale Medien rund um den Globus vernetzt, sind sie entschlossen, die Welt vorwärts zu bringen. Sie verbreiten Zuversicht und Optimismus, denn nur so funktioniert das Davoser Modell. Schritt für Schritt die Probleme angehen. Und deshalb werden auch nächstes Jahr wieder die Mächtigen und Einflussreichen ans WEF reisen. Einmal mehr werden sie keine Patentrezepte für die großen Probleme der Welt finden und einmal mehr werden sie sich von frischen Ideen inspirieren lassen. Gerade in schwierigen Zeiten funktioniert das Geschäftsmodell WEF.
Barbara Wittmer kommentierte. Säbelrasseln am Golf, seit die Europäische Union dem Wunsch aus Washington entsprach und ankündigte, sie werde kein iranisches Öl mehr kaufen. Iran drohte, die fürs Ölgeschäft entscheidende Meerenge von Hormuz zu blockieren. Die Amerikaner wiederum schicken Kriegsschiffe in die Region. Doch es gibt auch andere Signale. So wurde heute in Teheran ein hochrangiges Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde empfangen. Was die Experten tatsächlich zu sehen bekommen in Iran, scheint unklar. Was ist also das Ziel dieses Besuchs? Ich fragte den ARD-Korrespondenten Reinhard Baumgarten. Er verfolgt den Atomstreit von Istanbul aus.
Ja, es gibt zwei Ziele dieses Besuches. Zum einen natürlich möchten diese IAEU-Experten ganz gerne mal wissen, wie weit ist denn der Iran wirklich mit seinem Atomprogramm? Das versuchen sie ja schon seit vielen Jahren herauszubekommen, ob es nun tatsächlich rein zivil ist, wie der Iran immer wieder behauptet, oder ob es eben doch einen militärischen Ableger hat. Es wird also offensichtlich darauf hinauslaufen, dass die Experten auch ganz konkrete Einrichtungen angucken können, wie zum Beispiel Fordo. Das ist eine ganz neue Anlage, die erst im Februar in Betrieb genommen werden soll, und zwar zur Urananreicherung. Sie ist tief in den Berg hineingetrieben worden, angeblich dann eben auch sicher gegen diese Monsterbomben, die die Amerikaner haben, um auch Bunker zu knacken. Und in dieser Anlage soll ab Februar Uran auf 20% angereichert werden. Und da sagen natürlich nicht nur die IAEO-Experten, sondern auch eben viele Politiker, wozu braucht der Iran 20%iges Uran, wenn sie ein ziviles Nuklearprogramm haben? Die zweite Säule dieses Besuches ist es, einfach das Feld mal abzustecken und herauszubekommen, wie sehr ist Teheran an Gesprächen interessiert.
Und da gab es ja gerade jüngst Signale vom iranischen Außenministerium, dass man durchaus bereit sei, seriös über das Atomprogramm zu verhandeln.
Diese Bereitschaft gibt es seit urdenklichen Zeiten, wenn man so will. Aber das ist ja eben der Vorwurf der 5 Vetomächte plus Deutschland, dass man zwar zusammenkommt und redet, in der Sache aber nichts gewinnt. Und da wirft man Teheran eben wirklich diese Nebelkerzentaktik vor, dass man eben wirklich nur zusammensitzt und nett miteinander redet, aber in der Sache eben nicht weiterkommt. Deswegen ja jetzt auch diese massiven Sanktionen seitens der Europäischen Union mit dem Ölembargo, seitens der USA und Großbritanniens mit der Blockade der iranischen Zentralbank. Also es gibt die Bereitschaft Teherans, sowohl vom Außenminister Salehi als auch vom Ahmadinejad, dem Präsidenten, und kürzlich war auch der Parlamentspräsident hier in der Türkei, der gesagt hat, ja, wir reden doch gerne mit denen. Wir reden hier in der Türkei wieder mit denen, möglichst bald.
Andererseits gibt es doch auch wieder neue Drohungen jetzt von Seiten der Iraner, nämlich sie könnten den Spieß gewissermaßen umkehren und den Europäern sofort den Ölhahn zudrehen, noch bevor diese Sanktionen der Europäer gegen Iran in Kraft sind. Wie passt das ins Bild?
Ja, wir nennen das Drohung, wenn die Europäer ihrerseits den Iranern die rote Karte zeigen, dann ist es nicht eine Drohung in unserem europäischen Wortschatz. Also da muss man auch mit den Worten immer ein bisschen aufpassen. Die Iraner, da gibt es Hardliner, die sagen, wenn die unser Öl nicht mehr wollen und wollen uns damit schaden, das ist ja Sinn und Zweck der Übung, sonst würden sie es ja nicht machen. Ist ja nicht, dass es ein Überangebot auf dem Weltmarkt gäbe, sondern die Europäer wollen Iran damit zwingen. Und die Iraner nehmen es eben als Drohung wahr. Dann drehen wir den Spieß eben um und sagen unsererseits, okay, ihr wollt unser Öl nicht, dann kriegt das gleich nicht. Also das sind aber Hardliner. Die Debatte darüber und auch die Abstimmung darüber sollte heute im Parlament stattfinden, ist verschoben auf unabsehbare Zeit. Kann sein, dass es schon bald kommt, kann sein, dass es überhaupt nicht mehr kommt. Aber es gibt in der Tat in Teheran verschiedene Fraktionen innerhalb der Führung, die eine sehr unterschiedliche Politik verfolgen. Die einen sind wirklich relativ moderat und andere suchen ziemlich knallhart die Konfrontation.
Einschätzungen von Reinhard Baumgarten. Morgen treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Sie werden über Wachstum reden und sehr wahrscheinlich den sogenannten Fiskalpakt verabschieden. Der soll alle EU-Länder außer Großbritannien dazu verpflichten, eine Schuldenbremse einzuführen. Doch kann dieser Pakt den Euro aus der Krise führen? EU-Korrespondent Urs Pruderer hat mit zwei Ökonomen gesprochen.
Zwei Professoren, zwei Meinungen. Clemens Fuest lehrt in Oxford und berät den deutschen Finanzminister Schäuble. Sebastian Dullien lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und kritisiert die deutsche Europolitik. Etwa, wenn Deutschland am Montag jetzt ganz Europa dazu bewegt, mit dem Fiskalpakt eine deutsche Schuldenbremse einzuführen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Schuldenbremse nach deutschem Muster wirklich so ein tolles Modell ist.
Eine Schuldenbremse zwingt eine Regierung, in guten Jahren Geld zur Seite zu legen, in schlechten lässt sie Defizite zu. Klingt vernünftig, aber Schuldenbremsen kann man verschieden konstruieren. Die Schweizer Bremse zum Beispiel war bei ihrer Einführung vor 10 Jahren zu hart. Sie wirkte die Konjunktur ab und musste verbessert werden. Deutschlands Bremse ist noch jung. Sie deckelt das erlaubte strukturelle Defizit, und zwar auf einem so tiefen Wert, sagt Dullien, dass die Schulden eines Landes sich langfristig bei 15% des Bruttoinlandproduktes einpendeln werden. Das wäre ein extrem kleiner Schuldenberg. Die Folge? Deutschland würde viel weniger seiner als sicher geltenden Staatsanleihen herausgeben, was wiederum Banken und Pensionskassen in Not brächte.
15% des Bruttoinlandsproduktes ist viel zu wenig für das Bankensystem und für die Pensionsfonds und so weiter, um ihren Bedarf an sicheren Anlagen zu decken.
Die deutsche Schuldenbremse sei zu eng und mit diesem Fiskalpakt würde ganz Europa zu viel sparen.
Der Pakt bedeutet, dass wir in den nächsten Jahren übermäßige Austerität in Europa haben werden. Und das wird bedeuten, dass wir so ein halbes Jahrzehnt lang sehr, sehr schwaches Wachstum in Europa sehen werden.
Für Dullien ist der Pakt zu scharf, für Clemens Fuest ist er zu schwach. Keine schlechte Idee zwar, sagt er.
Aber die Erfahrung zeigt doch, dass Fiskalregeln, die einem Land von außen aufgedrückt werden, auf wenig Akzeptanz stoßen.
Zu Austerität und schwachem Wachstum werde es in den nächsten Jahren dennoch kommen, sagt Fuest. Aber was Dullien für eine vermeidbare Nebenwirkung des Fiskalpaktes hält, ist für Fuest die unvermeidliche Folge der Krise. Magere Jahre lassen sich jetzt nicht verhindern, sagt er, also bereitet er sich auf weitere Schocks vor. Nicht nur die Gläubiger Griechenlands müssten sich auf Verluste einstellen.
Auch Portugal wird die Schulden kaum zurückzahlen können. Man kann hoffen, dass es in Spanien und Italien anders läuft. Insofern befürchte ich, dass Griechenland nicht der einzige Fall sein wird, in dem man auch von Seiten der Gläubiger einen Beitrag leisten muss.
Und das sei auch richtig so.
Weil dann auch deutlich wird, wer hier eigentlich gerettet wird. Und auch deshalb, weil nur so die Kapitalgeber der Banken, also die Aktionäre und auch einige der Fremdkapitalgeber, gerade stehen müssen für die Verluste, denn die haben in diesen Ländern investiert und die sollen die Verluste jedenfalls, soweit sie es können, auch tragen.
Italien aber ist zu groß für einen solchen Schuldenschnitt. Was, wenn das Land sich unter dem Druck der Märkte nicht aus eigener Kraft erholen kann?
In dem Fall würde ich keine andere Möglichkeit sehen, als dass tatsächlich die Europäische Zentralbank verhindert, dass das Land in den Staatsbankrott geht. Das würde allerdings mit einer stärkeren Inflation im Euroraum einhergehen.
Und darum dürfe man erst im allerletzten Moment zu diesem Mittel greifen. Deutschland wehrt sich in Schäuble-Berater Fuests Augen also noch immer zu Recht gegen ein Eingreifen der Europäischen Zentralbank, EZB. Dullien, wen wundert's, sieht keine Inflationsgefahr. Seines Erachtens müsste die EZB laut versprechen, dass sie in Zukunft immer interveniere, wenn die Zinsen für zum Beispiel italienische Staatsanleihen über eine bestimmte Marke stiegen. Von der Schweiz könne man lernen, dass so ein Versprechen kaum etwas koste.
Ich glaube auch nicht, dass das Versprechen der Schweizer Nationalbank, den Franken bei 1,20 zu stabilisieren, dass das jetzt Inflation ausgelöst hätte in der Schweiz.
Deutschland müsse endlich seinen Widerstand gegen EZB-Interventionen aufgeben, sagt Dullien. Und Europa müsse endlich über Wachstum nicht nur reden, sondern es mit Investitionsprogrammen fördern. Und Länder, die noch finanziellen Spielraum hätten, sollten sich weiter verschulden und den Konsum ankurbeln und nicht, wie zum Beispiel die Niederlande, auch noch sparen. In diesem Punkt lobt sogar Kritiker Dullien für einmal die deutsche Regierung.
Übrigens, der deutsche Finanzminister sagt es nur nicht, aber er tut es ja, weil die Steuersenkungen, die kommen, die bedeuten ja, dass das deutsche Defizit steigen wird im nächsten Jahr.
Fuest wiederum hält diese Steuersenkungen für finanzpolitischen Unsinn. Auch Deutschland sollte jetzt sparen, denkt er. Dullien und Fuest, zwei Ökonomen, zwei Wege durch die Krise.
Sebastian Dullien und Clemens Fuest kommen auch in der Sendung International zu Wort. Da geht es um die Auswirkungen der Sparpolitik in Europa. International gleich nach diesem Echo auf DRS1. Quereinsteigerinnen gegen den Lehrerinnenmangel. Dieses Rezept war vor anderthalb Jahren in aller Munde. Unterdessen haben die ersten Lehrer und Lehrerinnen den neuen Job begonnen, zum Beispiel Simona Fischer. Die 39-jährige Germanistin arbeitete bei einer Zürcher Kulturinstitution, bevor sie vor einem guten Jahr mit 70 anderen in Zürich die neue Quereinsteigerausbildung begann. Letzten Sommer, vor Schulbeginn, war sie topmotiviert.
Wir sind ready. Wir wollen rausgehen und die Theorie in Praxis umsetzen. Ich bin schon aufgeregt, aber wir freuen uns sehr drauf.
Wie geht es ihr jetzt? Zürich-Korrespondent Kurtin Vinzenz hat Simona Fischer in ihrem Schulzimmer besucht.
Es ist Deutschstunde im Zimmer 3. Wir sind im Schulhaus Kornhaus, ein Schulhaus mitten in der Stadt Zürich im Kreis 5, unweit der Langstraße.
Jetzt ist die Frage, wo ist der Oskar?
14 Kinder sitzen in ihren Schulbänken, nur 14. Eine kleine Klasse, das war ein Grund zum Aufatmen für Neulehrerin Simona Fischer.
Als ich das erfahren habe, war ich auch erleichtert, mit 14 Kindern zu arbeiten anstatt mit 23. Das war sicherlich eine positive Überraschung, ja.
Aber es gab Anfang Schuljahr auch negative Überraschungen, Dinge, die Simona Fischer sich anders vorgestellt hat, besser. Einerseits haben in diesem Multikulti-Quartier 13 von 14 Schülerinnen und Schülern Wurzeln im Ausland. Das macht den Deutschunterricht schwieriger. Und andererseits waren die Schülerinnen und Schüler, sagt Simona Fischer, am Anfang ziemlich frech, machten nicht, was Lehrerin Fischer wollte.
Da war ich jetzt sehr erstaunt über doch Der Mangel an Disziplin, und unser Ausbildner hat dann nur gelacht und gesagt, ja, aber das ist ja klar, dass die Kinder in den ersten Wochen alles versuchen und die Grenzen ausloten und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich selber verklärt bin in meiner Erinnerung, aber ich kann mich nicht mehr erinnern dass wir in der vierten Klasse, also als ich zur Schule ging, die Grenzen so getestet haben bei der Lehrperson.
Dreinschwatzen, die Aufgaben vergessen, die Lehrerin ärgern. Unterdessen ist das Schnee von gestern. Sie und ihre Quereinsteigerkollegin, mit der sie die Stelle teilt, haben begonnen, eine Strichliste zu führen, verbunden mit Strafaufgaben. Das hat offenbar gewirkt.
Sie machen gut mit, sie bringen meistens die Hausaufgaben jetzt, haben die Sachen dabei, sind ruhig. Das ist ganz anders wie in den ersten drei Wochen, völlig, ja.
Und die Nachfrage direkt bei den Schülern zeigt, auch wenn Deutschreden für einige noch ein Problem ist, die Viertklässler gehen gerne in die Schule.
Ich finde der Schule so eine vierte Klasse viel besser als in der dritten Klasse, weil ich habe die dritte Klasse nicht so gut verstanden. Bei vierte jetzt habe ich ganz gut verstanden.
Es ist ganz lässig, in der Pause auch. Also mit meinen Freundinnen, wirklich, es ist voll lässig.
Und trotzdem, Simona Fischer zögert bei der Frage, ob sie sich nochmals für diese Ausbildung entscheiden würde. Im Prinzip ja, sagt sie.
Aber ich würde das wahrscheinlich in einem späteren Zeitpunkt machen, weil ich zwei kleine Kinder habe. 2 und 4 sind die beiden, meine Töchter. Und das ist schon eine große Belastung mit 2 so kleinen Kindern.
Denn neben ihrer 50%-Stelle im Schulhaus Kornhaus läuft die Lehrerinnenausbildung noch weiter bis zu den Prüfungen im Sommer. Und irgendwann sollte sie ja auch noch die Schulstunden vorbereiten. Eigentlich gehe das alles zusammen gar nicht.
Ich habe irgendwie schon unterschätzt, dass ich von der Schule nach Hause komme. Und es geht dann einfach gleich weiter. Also die ganzen Forderungen, die ich am Tag gestellt bekomme von der Klasse, Sie, Frau Fischer, Sie, Frau Fischer, Sie, Frau Fischer, das geht dann zu Hause weiter mit Mama, Mama, Mama. Und das ist viel. Das ist wirklich viel.
Aber nicht alle hätten so kleine Kinder wie Sie. Und abgesehen von Ihrer speziellen Situation funktioniere die Quereinsteigerausbildung recht gut, findet Simona Fischer. Auch wenn man im Schulalltag immer wieder mit Situationen konfrontiert werde, auf die man nicht vorbereitet worden sei.
Man muss unglaublich geistesgegenwärtig sein. Wie reagiere ich jetzt, wenn mich ein Kind provoziert? Lache ich? Mache ich das irgendwie locker, indem ich daraus eben einen Witz mache? Oder greife ich sofort durch oder stufenweise? Da muss man einfach unglaublich schnell reagieren, und das kann man in der Theorie ganz sicher nicht lernen, nein.
Darum schätzt sie es, dass sie noch eine Weile selber in die Schule kann. Regelmäßig besprechen die Quereinsteigerinnen in ihrem Lehrgang zusammen Probleme aus dem Schulalltag. Alles hinschmeißen wegen ihrer Doppel- und Dreifachbelastung, das ist und war für Simona Fischer nie ein Thema. Dafür hat sie den Lehrerberuf zu sehr lieben gelernt.
Den Kindern etwas beizubringen, zu merken, die Kinder lernen etwas, zu sehen, wie sie selber daran Freude haben, wenn sie was plötzlich können. Das sind schon Momente, die einem so viel geben, und ich mache es nach wie vor sehr gerne. Ja.
Kein Wunder, ist man versucht zu sagen, bei einer Klasse, die unterdessen richtig Fan von ihrer Frau Fischer ist.
Sie ist nett, sie ist klug. Mir gefällt eine Lehrerin, weil sie ist sehr nett. Es ist schön in der Schule, es macht einfach Spass mit der neuen Lehrerin.
Das war die dritte Folge unserer Serie über Quereinsteigerinnen hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Georg Auftermauer, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.